Erwachet, ihr Toten, denn es gibt für euch keine Ruhe unter der Erde. Zerreißt eure Leichentücher mit zersplitterten Knochen. Lasst eure kalten Finger von der zeitzernagten Klingen greifen und eure blinden Augen über das Schlachtfeld schweifen. Eure Zeit ist angebrochen, auf dass die Toten wieder über das Antlitz der Erde wandeln. Aus der Beschwörungsformel der Verdammten. Und damit höret, höret und willkommen zur 21. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy und mit mir habe ich...
Paul.
Hallo, Paul.
Hallo, Jeremy. Schön, dass wir wieder beisammen sind.
Ja, auf jeden Fall. Und wie letztes Mal angekündigt, beschäftigen wir uns heute weiterhin mit spitzen Zähnen und rasselnden Knochen, denn es geht weiter mit Vampiren und Untoten aller Art. Bevor wir uns aber weiter durch die feuchte Erde wühlen, kommt wie immer der Hobby-Progress. Was hast du da, Paul?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich muss hart überlegen, worüber wir letztes Mal geredet haben im Hobby-Progress und was ich seitdem gemacht habe. Was ich schon mal sagen kann, ich bastel gerade an der Mindstealer-Sphinx von, was ist das, Warcry? Warhammer Underworlds? Irgendwie sowas. Es ist ein Fantasy-Viech und ich will einfach nur ein geiles Fantasy-Monster bauen, deswegen ist es für mich auf jeden Fall Fantasy-Progress.
Ist das auch Khemri oder ist das?
Nee, das ist einfach also so. Das ist einfach so ein Monster.
Ach so. Ich habe von Underworlds gar keine Ahnung.
Da, also, ich glaube, das ist so ein,
da weiß ich wirklich nur.
So ein NPC, den man treffen kann oder so. Ist auf jeden Fall einfach ein geiles Modell und bietet sich auch voll an zum Umbauen. Also ich will da irgendwie Flügel ranhauen und so. Mal gucken, was damit geht. Und ansonsten, Kartei habe ich nicht weitergemacht, aber doch, ich habe ein bisschen gebaut. Ich habe für Adeptus Titanicus habe ich mir tatsächlich einige Sachen zusammengebaut und grundiert. Das möchte ich mit dem lieben Merlin anfangen. So ein kleines Nebenprojekt. Und
da ist ja so wenig von.
Ja, naja. Ne, wo der kreative Fluss gerade hingeht, so ist das doch.
Aber du machst doch direkt zwei Armeen da, ne?
Genau.
Zum Probespiel.
Aber
das ist cool.
Adeptus Titanicus ist ja eher so, ja, Killteam-Größe, sag ich mal. Also man braucht vielleicht irgendwie so 6 Titanen und Knights. Und ich habe halt diese...
Ach, ich habe es gerade verwechselt mit, na, hier, der Nachfolger von Epic.
Legion Imperialis.
Legio Imperialis, ja.
Nee. Also ich habe mich lange davor gesträubt, irgendwas in einem anderen Scale zu machen, aber ich hatte irgendwie Bock auf Titanenkämpfe und die Regeln lesen sich ganz cool. Ich habe die Starterbox und noch 2 weitere Titanen und damit habe ich eigentlich schon genug für 2 Truppen. Mache ich eine Verräter, eine Loyalisten und dann kann man das so runterspielen. Und jetzt habe ich auch fast alles gebaut. Alles, was gebaut ist, ist grundiert. Ich muss noch Magneten ranhauen und dann wird die Airbrush rausgepackt. Ich glaube, das ist easy. Das mache ich so nebenbei. Und sonst läuft ja weiterhin mein Horus Heresy-Projekt für das Event in Berlin von Karl Marx on Griffin. Da bin ich jetzt...
War das nicht Badab?
Nee, Horus Heresy.
Ach so, nee, die anderen fangen alle mit lieber Badab
ja,
an.
Ja.
Das ist verwirrend.
Ja. Nee, da mache ich Sons of Horus, 3000 Punkte. Und es muss auch noch eine, was war es, 1750, 2000 Punkte Sohn Mortalis-Liste gemacht werden. Aber natürlich überschneiden sich dann die Figuren so. Also im Endeffekt baue ich 3000 Punkte Sons of Horus. Und es fehlt mir tatsächlich gar nicht mehr viel. Ich habe so gut wie alles gebaut und auch alles schon in den Basefarben angemalt. War irgendwie, dass ich dann doch so weit gekommen bin. Und tatsächlich muss ich nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 4 Charaktermodelle bauen und anmalen. 10 Breacher und 10 Destroyer.
Ja, gut. Aber du machst das auch schon in dem Wissen, eine Armee zu bauen und nicht mit jeder Figur wird umgebaut, bis zum geht nicht mehr und schieß mich tot.
Ja, also.
So wie andere Leute.
Also die Charaktermodelle baue ich natürlich schon alle um.
Ja, aber jetzt nicht.
Das ist ja safe. Und sonst habe ich halt alles auf Tortuga-Sachen basieren lassen. Bis jetzt auf natürlich Fahrzeuge oder so. Das hat dann natürlich schon so seinen Umbau in sich in gewisser Weise. Ja, aber es ist jetzt nicht so, jedes Modell ist jetzt nicht umgebaut wie ein Charaktermodell. Also, das wäre auch ein bisschen zu viel des Guten auf jeden Fall.
Macht Lukas da nicht auch mit?
Genau, Lukas macht tatsächlich auch Sons of Horus.
Ah, okay. Ich hatte schon überlegt, ob ihr sozusagen das teilt irgendwie.
Nee, nee. Also wir kommen als Verräterfraktion sozusagen aus Hamburg dahin. Christian aus unserer Hobbygruppe ist auch dabei. Der macht Iron Warriors. Oh. Und Nils kommt mit als Zuschauer.
Ah, sehr genau. Schön.
Ja, ich bin ganz gespannt. Das soll ein narratives Event werden. Ich weiß nicht, was, ob meine Liste jetzt zu schwitzrig ist oder zu schlecht. Ich habe einfach mehr das zusammengehauen, was ich cool fand an Modellen und jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, das ist richtig gut.
Ja gut, ich finde, so sollte es auch sein in den meisten Fällen, außer man geht jetzt auf Turniere oder so.
Am Anfang wollte ich es mir leicht machen. Ich habe für die Armee schon 7 Dreadnoughts, aber da meinte Lukas dann zu mir, 7 Dreadnoughts wäre vielleicht ein bisschen zu OP. Und dann habe ich davon Rückschritt genommen und ich glaube, ich habe jetzt 3 oder 4 Dreadnoughts in der Liste.
Ah, okay.
Aber dafür fast keine Panzer, ne?
Ich weiß nur, dass bei Horus Heresy 2.0 die Leute sich ja irgendwann so inoffiziell meistens darauf geeinigt haben, irgendwie ein Dreadnought pro 1000 Punkte, weil die sonst alles auseinandergenommen haben.
Ja, die Dreadnoughts waren da ziemlich gut. Ich glaube, jetzt sind die ein bisschen genervt worden. Ich muss sagen, ich habe auch gar keinen Bock auf dritte Edition. Also das List-Building ist super scheiße. Aber ja, kommt man halt nicht drum rum. Das Event ist halt dritte Edition. Dann ist das halt so,
ja,
ne?
Ja, da stehe ich ja auch noch vor.
Ja, genau. Und ich glaube, das war's erstmal bei mir. Und dann erzähl du doch mal.
Ja, bei mir immer noch Skaven. Aber es nähert sich dem Ende. Ich muss jetzt noch 6 Jesals bemalen. Dann habe ich tatsächlich 2500 Punkte Skaven durch. Mit allem.
Krass.
Mit Bemalen, mit Basen, mit mir noch Movement Trays geholt und ja. Und ich bin auch nicht traurig drum, also langsam habe ich auch keine Lust mehr.
Total verständlich. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann auch erstmal keine Skaven mehr anfäst, ne?
Nee, danach mache ich auch erstmal Horus Heresy, weil jetzt gerade ziemlich viele Leute auf den Geschmack gekommen sind mit diesem sich eine Deadline setzen für, weiß ich nicht, 2, 2,5, 3000 Punkte und dann halt durchziehen. Was ich auch ganz gut finde, weil ich meine, so habe ich die Skaven durchbekommen. Ich habe ja irgendwie vor 2 Jahren damit angefangen, dass ich so die ersten 20 Clanratten gemalt habe und so 1, 2 Charaktermodelle. Und habe jetzt in den letzten Monaten halt durchgeballert bis zum Gehtnichtmehr, seit ich da mir die Deadline mit Nico gesetzt habe. Was ja in 2,5 Wochen noch ungefähr ist. 3 Wochen.
Ach krass, das ist ja gar nicht mehr lange hin.
Nee. Und ich bin auch echt froh, dass ich, also weil zuerst wollte ich ja noch einen Tisch bauen, also eine Platte. Da habe ich auch alles für hier, aber ich bin echt froh, dass der Nico jetzt gesagt hat, er hat eine Matte gefunden, die perfekt zu seinen Chaoszwergen passt, dass wir die einfach ausrollen können. Und weil er halt viel weniger Modelle bemalen musste, als ich, er noch sich dazu bereit erklärt hat, Gelände zu besorgen und fertig zu machen. Und so wie er mir das jetzt geschrieben hat, eskaliert er da auch ziemlich. Also ich habe schon irgendwie Zugschienen gesehen, die dann da lang gehen und so.
Ach geil.
Weil wir ja so mehr oder weniger, also ich gucke, dass ich bis dahin auch noch was zusammenschreibe mit der Hintergrundgeschichte, warum überhaupt Krieg geführt wird. Und im Endeffekt wird es halt so mehr oder weniger darum gehen, das ist halt ein, wenn man das bei Chaoszwergen und Skaven sagen kann, ein Handelsabkommen gab, dass die Chaoszwerge die Minen besitzen, um Warpstein abzubauen und das an die Skaven weitergeleitet haben und dass dann mein grauer Prophet unzufrieden damit ist, weil er mehr Warpstein für sich selber haben möchte und deswegen meinen General durch False-Flag-Aktionen dazu aufhetzt, Krieg gegen die Chaoszwerge zu führen, um die Minen unter ihre Kontrolle zu bekommen.
So.
Ja.
Das klingt doch gut.
Da werde ich noch hoffentlich was zusammenschreiben können, was ich da noch irgendwie in einer Podcast-Folge verwurste. Ja, genau, das habe ich gemacht.
Schön. Sind wir alle gespannt.
Ja, genau. Ich hatte noch 6 Jesals, dann ist mir aufgefallen, ich brauche noch ein paar Sturmratten, um das Regiment voll zu machen. Hatte aber keine Lust mehr, mir welche zu kaufen. Also habe ich dann noch einen Regimentsfüller gebaut mit so einem Felsen und da sind Leichen drauf und die werden von Ratten überrannt und so. Den habe ich jetzt heute auch fertig gemacht. Jetzt ist das Regiment auch fertig. Und jetzt sind wirklich nur noch diese 6 Jesals, also 12 Modelle, 12 Skaven. Und dann habe ich meine 170, glaube ich, Skaven gemacht.
krass, ey. Ja. Das ist wirklich krass. Aber ich glaube, da ist man auch, wenn das so fertig hat, ne, nichts mehr auf dem Tisch, man kann das Ding so in die Schachtel packen. Unglaublich geiles Gefühl. Ich habe noch nie eine Armee von Anfang bis Ende komplett fertig gemacht, muss ich gestehen.
Ja, ich habe Armeen, die sind fertig sozusagen für irgendwie 2000 Punkte, hier meine Death Corps oder so, aber ich habe immer noch Modelle von denen rumliegen. Und dadurch, dass ich halt jetzt zuerst eine Liste gemacht habe und dann wirklich wusste, ich muss das und das bemalen, das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man dann weiß, man ist einfach fertig und kann dann irgendwann von mir aus immer noch auf 3000 Punkte gehen und dann wieder neue Modelle bemalen, aber erstmal ist man fertig.
Ja, mega.
Ja, und dann als nächstes kommt dann, habe ich mit dem Michel, den habe ich ja auf Horus Heresy jetzt auch gepolt. Der hat sich ja dann günstig die 3.0 Starterbox geholt und ist da jetzt fleißig ein Warriors am Bemalen. Mhm. Und ich dachte ja, weil es ist Michel, ich dachte, ja, ja, klar, der sagt bis dahin und dann fängt er an zu basteln und dann verzögert sich das wieder, weil man weiß ja, wie lange Michel für ein für ein Kill-Team gebraucht hat. Wobei man fairerweise auch sagen muss, da war halt wirklich alles umgebaut und bla, aber da hatte halt schon die schlimmsten Vermutungen. Ja, stellt sich raus, Michel kann plötzlich doch Batch-Painten und ballert gerade raus bis zum geht nicht mehr. Das heißt, sobald meine Skaven fertig sind und ich die Schlacht fertig habe, muss ich mich auch ransetzen, meine Salamanders-Armee, die ich bei 2.0 angefangen habe, dann umzupolen auf 3.0 und da dann auch fleißig weiterzumalen. Und da kommt das ins Spiel, wovon wir eben geredet haben, weil ich habe meine Skaven-Liste ja über New Recruit gemacht und dachte, dann mache ich das mal auch mit der Horus Heresy-Armee und da habe ich überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Und jetzt habe ich mir erstmal das Regelbuch für 3.0 geholt, damit ich überhaupt mal raffe, wie ich meine Armee zusammenstellen muss.
Das wird dir gar nicht helfen.
Ich habe es schon gehört.
Aber ich bin mittlerweile ein bisschen drin bei New Recruit und Heresy. Also wenn du da ein bisschen Support brauchst, sag gerne Bescheid.
Ja, das wäre super. Ich habe halt auch mich noch gar nicht damit beschäftigt. Ich habe halt immer nur so über Dritte gehört, dass halt ziemlich viel auch so ein bisschen wie bei Old World ist, dass du halt bestimmte HQ-Einheiten brauchst, damit du die Einheiten darunter sozusagen freischaltest. Also dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Terminator-Captain brauchst. Also jetzt aus der Luft gegriffen, damit du Terminatoren einsetzen kannst und sowas.
Ja, genau, so ungefähr ist das.
Ja, finde ich ein bisschen lahm, aber naja.
Können wir uns gerne mal zusammensetzen.
Ja, das wäre super. Weil ich hatte nämlich auch schon angefangen, also ich hatte ja schon eine Liste, aber die war 2.0 und das ist ja jetzt vollkommen für den Arsch. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, was da alles noch legal von ist. Wobei ich auch noch nicht viel mit Equipment und so rumgespielt habe. Also eigentlich müsste da alles legal sein, was ich bis jetzt schon aufgebaut und bemalt habe.
Ja, das denkt man so.
Ja, sind tatsächlich nur, also ich habe bis jetzt nur 3 taktische Trupps und
ja, okay, ja, easy.
Also, das geht schon.
Alright. Gut, dann lass uns doch mal weg vom Fortschritt hin zum Stillstand und Grabeskälte gehen. Mhm. In der letzten Folge haben wir uns ja bereits durch die Entstehungsgeschichte der Vampire gequält. An der Stelle nochmal sorry dafür, dass das so eine komplexe Folge war, aber manchmal geht's halt nicht anders.
Ja.
Ne, es ging um das Reich Nehekara, das verbotene Elixier von Nagash und die darauffolgenden Experimente Neferatas und ihre Flucht in alle Teile der Warhammer-Welt. All das führte dann zu den Vampir-Clans, die wir heute kennen und fürchten. Aber so mächtig Vampire als Individuen auch sein mögen, auch sie können vernichtet werden. Selbst der mächtigste Vampir braucht Untergebene und Streitkräfte, um in der alten Welt zu überleben. Und um genau das soll es heute gehen. Die Armeen der Untoten sind ein furchterregender Anblick. Die Knochen ehemaliger Kämpfer, wiederbelebt durch Nekromantie, marschieren im Gleichschritt vollkommen lautlos auf die Gegner zu. Männer, die gerade noch am Boden lagen, erheben sich stöhnend, um sich gegen ihre ehemaligen Kameraden zu wenden. Die rastlosen Seelen Verstorbener manifestieren sich in einem geisterhaften Glühen, um in ihrer ruhelosen Wut Jagd auf die Lebenden zu machen. Wäre es nicht bereits Nacht, würde der Himmel sich durch die unzähligen Schwärme von Vampirfledermäusen verdunkeln, nur um irgendwann den Blick auf den Kriegsherr freizugeben, der auf dem verrottenden Körper eines wiederbelebten Drachen in die Schlacht reitet. Aber gucken wir uns das Ganze doch mal im Detail an. Als erstes geht's um die stinkenden Klassiker im Horrorgenre, die Zombies.
Und wie jede gute Geschichte beinhaltet die der Zombies natürlich auch Skaven. Und ich sage es noch mal.
Was auch sonst.
Baue die nicht extra ein. Die Skaven waren nämlich dafür verantwortlich, dass im Jahre 1111 des imperialen Kalenders die sogenannte große Pest im Imperium ausbrach. Was als kleinere spontane Ausbrüche einer Viruserkrankung anfing, breitete sich rasend schnell im ganzen Imperium aus. Eingehend damit explodierten die Zahlen der Pestopfer, sodass ca. 75% der Bevölkerung des Imperiums dahingerafft wurde. Und derart geschwächt schien das Imperium eine leichte Beute für die Skaven zu sein. Und eine Invasion der Rattenmenschen ließ nicht lang auf sich warten. Die Skaven haben dann im Endeffekt im gesamten Imperium an allen Fronten gewonnen.
Im gesamten Imperium? Nein. Eine kleine verarmte Provinz namens Sylvania schaffte es, den Invasoren die Stirn zu bieten. Während der großen Pest war es in der Region zu starken Niederschlägen und Warpsteinen gekommen. Dies hatte einerseits zur Folge, dass die Skaven einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit auf die relativ unbedeutende Region fokussierten, aber auch andererseits, dass sich die unzähligen Pestopfer durchdrungen von Warp-Magie aus ihren Gräbern erhoben und die Länder heimsuchten.
Zufälligerweise erhielt dann der Baron der Provinz, Frederik van Hall, der später auch als Van Hall oder Van Hell bekannt wurde, zu dieser Zeit Besuch von einem gewissen Prinz Wladimir. Und die Namensgleichheit mit Vlad von Karstein ist da wahrscheinlich ganz, ganz zufällig.
Und ganz zufällig.
Ja. Und dieser lieh ihm die 9 Bücher des Nagash und wurde dann sein Berater. Und durch das Studieren dieser Bücher war Van Hall in der Lage, die umherwandelnden Toten zu kontrollieren und gegen die Skaven in die Schlacht zu schicken. Die ersten Zombies waren dann sozusagen geboren und Sylvania etablierte sich als die gruseligste Provinz des Imperiums, die sie heute auch immer noch ist. Wesentlich angenehmere Mitarbeiter der Vampirarmeen sind da vermutlich die Skelettkrieger. Die stinken weniger, die stöhnen weniger rum und die haben immer ein Lächeln im Gesicht.
Während Zombies die wiedererweckten Leichname kürzlich Verstorbener sind, nicht unbedingt nur Krieger, verhält es sich bei Skeletten anders. In der Warhammer-Welt werden seit Äonen Schlachten ausgetragen, auch weit vor dem imperialen Kalender. Und ehemalige Schlachtfelder sind überall verteilt, bedeckt von Erde, die sich über lange Zeit darauf angesammelt hat. Die findet man halt überall. Und genau diese Schlachtfelder sind für Vampire und Nekromanten wahre Goldgruben. Mit Hilfe ihrer nekromantischen Kräfte ist es den Mächtigen unter ihnen möglich, ganze Armeen aus dem Boden zu stampfen. Ihre Magie bindet dann kleine Teile ihrer Seele wieder an ihre Knochen und ersetzt die fehlenden Muskeln und Sehnen, was es ihnen ermöglicht, aus ihren Gräbern zu steigen. Und im Gegensatz zu Zombies können Skelette auch auf Teile ihres Wissens zurückgreifen, weshalb sie dann bessere Kämpfer sind und auch komplexere Waffen benutzen können, wie zum Beispiel Fernkampfwaffen, wie Bögen. Dafür sind sie aber auch schwieriger zu erwecken.
Finde ich eigentlich ganz cool, dass bei Warhammer es da so eine Hintergrundgeschichte gibt. Also, dass die sich unterscheidet bei Zombies und Skeletten, weil man ja eigentlich denken würde, ja gut, Skelette sind halt einfach Zombies, bei denen das ganze Fleisch weg ist.
Ja, aber, same shit, but different, ne?
Ja, aber dass halt Zombies gar nicht existieren würden, wenn Warpstein nicht runtergeknallt wäre und da jemand sich gedacht hätte, ja gut, mit der gewissen Zauberei kann ich die kontrollieren. Das ist schon ganz cool. Also da ist mir ja dann auch erst aufgefallen, dass ja bei Cambria-Armeen ja auch gar keine Zombies sind und sein können, weil da ist ja kein Warpstein runtergekommen.
Ja, safe.
Jedenfalls mit leuchtenden Augenhöhlen und noch immer ihre verschlissenen Waffen umklammert, sammeln sich die ehemaligen Krieger lautlos, um auf Befehle ihres neuen Herrn zu warten. Es sind besonders die Seelen von Feiglingen, Deserteuren und Verrätern, die auf den Schlachtfeldern verbleiben, aber auch einfach die, denen kein passendes Grabritual zuteil wurde. Im Kampf marschieren diese Krieger vollkommen lautlos und stoisch auf den Feind zu. Die einzigen Geräusche sind ihre verrotteten Rüstungen und ihre knackenden Knochen.
Doch auch wenn sie durch Magie zusammengehalten werden, können normale Waffen Skelette zerstören. Ein gut platzierter Schwertschlag oder ein Pfeil kann die Magie unterbrechen, welche die Knochen zusammenhält und sie wieder in sich zusammenfallen lassen. Dabei ist halt das einzige Problem, dass sie theoretisch jederzeit wieder erweckt werden können. Ja. Aber naja. Die Elite der körperlich Wiedererweckten zu Fuß stellen die Verfluchten dar, wo Zombie-Einheiten aus wirklich jedem Hans Wurst bestehen können und Skelette meist nur einfache Kämpfer waren, sind die Verfluchten ehemalige Helden und Champions. Erweckt werden sie aus ihren Hügelgräbern, wo sie einst mit ihren Besitztümern beerdigt wurden, jedoch oft durch dunkle Magie daran gehindert wurden, die ewige Ruhe zu finden.
Die sind halt in der Armee von Vampiren oft das Zentrum der Streitmacht und fungieren als Leibwächter ihrer Herren. Und durch die dunkle Magie zusammengehalten, schreiten sie in schweren Rüstungen und durch Schilde geschützt über das Schlachtfeld, bewaffnet mit den sogenannten Fluchklingen, magischen Schwertern, die eine bösartige Parodie ihrer ehemaligen Waffen darstellen. Das habe ich mir heute auch nochmal durchgelesen. Die sind ganz geil im Tabletop. Also zumindest in den alten Fantasy-Editionen war das halt, wenn du jemanden verwundet hast, dann hast du einen W6 gewürfelt. Und bei 1 und 2 hast du eine Wunde verursacht, bei 3 und 4 2 und bei 5 und 6 3. Da kannst du schon ziemlich auseinandernehmen.
Mhm. Dann gibt es noch die berittene Version dieser Krieger. Das sind die sogenannten Fluchritter. In alten Zeiten waren domestizierte Pferde eine Seltenheit, die großen Kriegern und Häuptlingen vorbehalten waren. Wenn diese starben, wurden ihre Reittiere rituell geopfert und folgten ihren Herren ins Grab, um sie auch im Jenseits auf ihrem Rücken zu tragen. Andere Quellen sprechen von magischen Runen, die in die noch lebenden Pferde gebrannt wurden, um sie vor dem Tod zu schützen. So oder so stellen Fluchritter den eher langsamen Heeren der Untoten eine schnelle, schlagkräftige Einheit zur Verfügung, die im Galopp über Sümpfe preschen kann, um die Flanken des Gegners zu zerschmettern.
Eine Ausnahme in den Reihen der Untoten stellen dann die Gruftghule dar. Die sind nämlich anders als Vampire, Zombies oder Skelette. Es sind nämlich eigentlich keine lebenden Toten. Eigentlich sind sie eher sowas wie Nutznießer einer Untotenarmee. Die werden durch die dunkle Magie von Vampiren und Nekromanten nämlich wie die Motte vom Licht angezogen. Und oft folgen die auch einfach einer Vampirarmee, um sich an den Gefallenen der Schlacht satt zu fressen. Die Vorfahren der Ghule waren verschiedene Menschenstämme nahe Nagashizar, das hatten wir schon in der letzten Folge, und in dunklen Ritualen und um das Wohlwollen des Nekromanten zu erhalten, opferten und verspeisten die Menschen Kriminelle oder Gefangene anderer Stämme, aber auch alte, schwache oder einfach unbeliebte Familien des eigenen Stammes. Ist ziemlich gut. Einfach mal jemanden, den man nicht mag. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst jetzt geopfert.
Ja, da wird Weihnachten dann der AfD-Opa mal schnell in den Ofen geschoben.
Ja. Durch dieses schwarze Mal degenerierten die Stämme Generation für Generation immer mehr, bis sie nun noch als wahnsinnige Ghule übrig blieben, die auch nur noch entfernt an Menschen erinnern und die Lande durchstreifen auf der Suche nach Leichen oder einsamen Wanderern.
Andernorts entstanden die Ghule durch pure Verzweiflung. Abgelegene Dörfer oder Gemeinden gingen in Zeiten der Not zur Panik des Kapitalismus. Nicht ganz. Abgelegene Dörfer oder.
Richtiger freudscher Versprecher.
Ja. Ah. Abgelegene Dörfer oder Gemeinden gingen in Zeiten der Not zur Panik des Kannibalismus über, betrieben Inzucht und verwandelten sich über die Zeit ebenfalls in Ghule. In so manchen Gegenden gibt es Legenden über mehrere Dörfer und Gegenden, in denen es trotz Hungersnot niemanden gab, der verhungerte, aber trotzdem Menschen verschwanden.
Solche Dinge bleiben im Imperium natürlich nicht unbeantwortet. Ganze Landstriche wurden durch das imperiale Militär oder Hexenjäger verbrannt und entvölkert, was die Ghule zur Flucht bewegte. Seitdem haben sich viele Leichenfresser in Katakomben und auf Friedhöfen niedergelassen, wo sie sich von den vergrabenen Leichen der unwissenden Bewohner ernähren oder vor den Priestern Mors verstecken, die immer wieder Patrouillen in die riesigen Labyrinthe schicken, die unter den jahrtausendealten Friedhöfen in der alten Welt versteckt liegen. Das ist auch so ein Lovecraft-Thema. Das ist teilweise...
Ja, voll.
Heißt aber Pigments Modell, das ist fast das gleiche, also es beschreibt exakt die gleichen Ghule.
Ich hatte auch nochmal beim Lesen gedacht, wie geil das wäre, wenn man mal so einen Skirmish macht, der so richtig auf diese Ghoul-Thematik eingeht. Irgendwie so eine kleine Truppe, die da in die Labyrinthe geht und da irgendwelche Abenteuer erlebt, ist schon cool.
Ja, sowieso, ich finde Ghule, als ich das jetzt auch alles nochmal so gelesen habe, eine der interessantesten Einheiten irgendwie. In der Vampirarmee. Bin auch ein Sucker für dieses, Leute werden durch Wahnsinn, degenerieren die und werden zu irgendwelchen Monstern.
Ja, safe. Mancherorts gibt es auf Friedhöfen einen richtigen Ghoul-Befall, fast wie bei Ratten oder Kakerlaken. Im Moussillon heißt es beispielsweise, dass sich eine kleine Armee der Ghule tief in den Grüften angesammelt hat und Grabwächter in der Gegend sich nur schwer bewaffnet und mindestens mit einem Dutzend Männer in die Grüfte begeben. Im Kampf setzen Ghule auf Hinterhältigkeit, den Überraschungseffekt, gefundene Waffen oder ihre spitzen Klauen, mit denen sie schwere Vergiftung hervorrufen können. Oft fungieren sie in Vampirarmeen als Kundschafter, da sie sich mit großer Geschwindigkeit bewegen können. Der größte Verwandte der Gruftghule sind die Gruftschrecken. Im Endeffekt ein Gruftghul auf Steroiden. Diese treten aber sehr selten auf und gelten unter imperialen Gelehrten schon fast als ein Gerücht. Aber weg vom Körperlichen und hin zu einem Teil der Untoten, die sich weder durch Mauern, Burggräben oder normale Waffen aufhalten lassen. Die körperlosen Wesen.
Körperlose Wesen sind verlorene Seelen, die zwar den Tod überwunden haben, aber nicht in der Lage waren, ihre physikalische Form zu erhalten. Darunter zählen Banshees, Geister, Gespenster und Sensenreiter. Geister sind die klassischen Geister, die wir auch kennen. Überbleibsel Verstorbener, die keine Ruhe gefunden haben, die man in manchen Nächten gehüllt in ein unnatürliches Leuchten über ihrem Grab schweben sehen kann, wo sie still über ihr Schicksal klagen. Nekromanten und Vampire sind die wenigen, die die geheimen Rituale kennen, diese verlorenen Seelen an sich zu binden. Passiert das, finden die Geister sich in Schwärmen zusammen, in denen sie Jagd auf die Sterblichen machen und mit ihren eiskalten Berührungen den Tod bringen, auf dass sich eine neue Seele in den Schwarm integriert.
Dagegen sind Gespenster die Geister bösartiger Menschen, die sich während ihrer Lebenszeit mit der Nekromantie befasst haben. Mithilfe der Macht der Verzweiflung und dunkler Rituale verzauberten sie ihre Körper, um über den Tod hinaus zu leben. Die wenigsten sind dabei erfolgreich, doch selbst diese sind oft geistig zu schwach, um ihren Körper vor der Auflösung zu bewahren. So bleibt ihnen nichts außer einer leeren Kutte, getragen von dem Hass auf alles Lebendige, der Angst vor dem Tod und dem Verlangen nach der Wärme eines Körpers. Dann gibt es noch Banshees. Das waren im Leben bösartige Frauen und ihre Seele klammert sich nach dem Tod aus Furcht vor Konsequenzen im Jenseits an die Welt der Lebenden. Mit fahler Haut, die sich direkt über die Knochen spannt und langem verfilzten Haar, das sie wie einen Mantel umgibt, schweben Banshees über das Schlachtfeld, während sie aus Frustration und Leid ihre Schreie ablassen, die jeden Sterblichen ohne starke Willenskraft sofort töten, werden sie umringt von Totenlichtern, jedes die Seele eines ihrer zu Lebzeiten getöteten Opfer.
Auch noch nie gehört, Banshee. Muss was ganz Neues gewesen sein, was Games Workshop sich da ausgedacht hat.
Na, Quatsch.
Bleiben nur noch die Sensenreiter. Das sind geisterhafte Reiter, die in der Hexennacht beschworen werden können und die als eine Art Bluthunde fungieren, die das ihnen genannte Ziel verfolgen, bis es zur Strecke gebracht wurde. Verfluchte Opfer versuchen oft, sich zu verschanzen, doch Sensenreiter lassen sich wie alle körperlosen Wesen nicht davon aufhalten. Finden sie ihr Ziel, schwingen sie ihre namensgebende Sense, um die Ernte einzufahren. Wird die Person von der Sense getroffen, wird die Seele entzogen, der Körper bleibt jedoch unverletzt und bricht einfach tot zusammen. Vampire sind jedoch dazu in der Lage, sie in ihre Armee zu binden. Also es ist auch so ein bisschen wie, ist nicht die wilde Jagd auch so?
Das klingt auch sehr danach, nach so einer Anlehnung darauf.
Ja.
Unterstützt werden die Kerneinheiten einer Vampirarmee von verschiedenen, ich nenne sie mal Gefährten. Zum einen gibt es da zum Beispiel Leichenkarren. Das sind verschimmelnde, rostige Wagen, die von verrotteten Leichen gezogen werden, welche halb vor den Karren gespannt sind und halb einfach draufgespießt. Auf dem Karren befinden sich Stapel von Leichen, teilweise gekrönt von einer großen Glocke mit einem Warpsteinklöppel oder großen Kohlebecken, die mit Warpstein versetzten Rauch verteilen. Durch ihre schiere Abartigkeit ziehen diese Wagen dunkle Energie an, die teils genutzt werden kann, um gefallene Leichen wiederzubeleben, teils dazu dient, gegnerische Zauberer wahnsinnig zu machen. In Moussillon gibt es sogar Gerüchte von solchen Gefährten, die mit hellen Hautfetzen behangen sind und Karnevals genannt werden und in einer ewigen Prozession durch die Lande ziehen.
Andere Gerüchte flüstern von schwarzen Kutschen, welche als böses Omen gelten. Geführt von einem rachsüchtigen Geist und gezogen von Nachtmaren sind diese Kutschen sehr gut darin, in die feindlichen Reihen zu schmettern oder die Überreste eines Vampirs zu Orten zu bringen, in denen allein die Atmosphäre ausreicht, um ihn wieder zu Kräften kommen zu lassen. Das sind dann zum Beispiel Schlachtfelder oder von Seuchen geplagte Städte.
Der sogenannte Hexenthron ist besonders bei Vampiren des Lamia-Clans beliebt. Das ist ein Streitwagen, der von Geistern gezogen wird. Und der ist eigentlich nur dazu da, dass Vampire beim Laufen ihre Schuhe nicht dreckig machen und um mit ihrem Prunk anzugeben. Also die erste Wahl bei einer vampirischen Midlife-Crisis. Ähnlich einfach ist es bei Mortis-Schreien. Das sind Streitwagen, auch gezogen von Geistern, aber statt Prunk werden die Überreste eines mächtigen Nekromanten darauf transportiert, welche wahnsinnige arkane Kräfte freisetzen können.
Wir haben bis jetzt außer bei Skeletten, die halt so ein bisschen Bogen schießen können, noch überhaupt nicht über Fernkampf- oder Artillerieeinheiten gesprochen. Und das hat eben auch einen Grund bei einer untoten Armee. Es gibt einfach keine. Untote besitzen einfach nicht die Fertigkeiten, einen Bogen sonderlich gezielt abzuschießen oder eine Kanone zu bedienen. Bis auf die Ausnahme der Vampir- oder Zombie-Piraten, die aber wahrscheinlich mal irgendwann eine eigene Folge bekommen. Denn die klassischen Vampirarmeen in der alten Welt verlassen sich da lieber auf andere Stärken. Wiederbelebte Monster, die selber wie eine Kanone einschlagen, Fledermausschwärme, die noch zahlreicher sind als Zombies oder untote Wölfe, die die Flanken unsicher machen.
Die mächtigsten der Vampire und Nekromanten schaffen es sogar, den Leichnam eines kürzlich verstorbenen Drachen wiederzubeleben, um ihn als Reittier zu verwenden. Die meisten Zombie-Drachen kommen jedoch aus der Ebene der Knochen, welche seit jeher sterbende Drachen als ihre letzte Ruhestätte aufsuchen. Durch das Ritual des Erwachens werden viele der bereits verstorbenen Drachen mit dem neuen, unheiligen Leben erfüllt. Nach Nagashs Tod fielen diese zwar in einen schlafähnlichen Zustand, können aber immer noch erweckt und als Reittier gezähmt werden. Im Gegensatz zu den majestätischen Drachen, die ja normalerweise Feuer speien, spucken Zombie-Drachen Wolken aus giftigem Gas aus, welches Fleisch von den Knochen schmelzen kann und Rüstungen korrodieren lässt. Ihre Klauen sind in der Lage, selbst die bestgerüsteten Ritter mit Leichtigkeit in zwei Hälften zu teilen. Abgesehen davon sitzt obendrauf ja auch immer noch ein Vampir, der mächtig genug war, einen Drachen zu zähmen. Ist also jetzt nicht so ein Spaß.
Was ich persönlich auch viel cooler finde als ein Zombie-Drache, gerade für einen Vampir, ist natürlich eine Fledermaus. Und der Terrorgeist oder die Flederbestie, wie sie auf Deutsch genannt wird, ist eben genau das. Eine riesige, drachengroße Fledermaus. Aus ihren Horten in Sylvania jagen diese Bestien Pferde, Karawanen oder eigentlich alles, was sie erwischen können. Ähnlich wie ihre kleinen Artgenossen ist die Flederbestie fast blind, nutzt jedoch ihren markerschütternden Schrei, um zu sehen, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig ist dieser so schrill, dass er zusätzlich paralysierend auf das Opfer wirkt. Dies verstärkt sich mit dem Untod der Kreatur sogar noch, sodass es alleine mit dem Schrei ganze Regimenter an erfahrenen Soldaten erstarren lassen kann.
Als letztes haben wir dann noch den Wargulf. Das ist eigentlich ein Vampir, der sich aber seinen animalischen Instinkten so weit hingegeben hat, dass er nur noch eine reißende Bestie ist. Angeschwollen durch die Essenz ihrer Opfer verwüsten diese Muskelberge ganze Dörfer im Alleingang. Im Blutrausch sind sie rasende Bestien, ohne Sinn für Nekromantie. Doch fließt trotzdem dunkle Magie durch sie, welche sie kanalisieren. Und nicht selten kommt es vor, dass sich eine Ghoulsippe um einen Wargulf schart, welcher sie dann als König befiehlt. Damit haben wir jetzt geklärt, aus welchen Untergebenen eine Vampirarmee so besteht. Natürlich gibt es Ausnahmen, die davon abweichen. Wie Jeremy schon meinte, ne, Vampirpiraten oder was es sonst noch alles gibt, da gehen wir wann anders mal drauf ein. Zum Abschluss dieses Teils über Vampire sehen wir uns noch eine besondere Provinz des Imperiums an, die das Leben und den Tod verbindet. Sylvania.
Sylvania ist nämlich rein formell eine Provinz des Imperiums und gleichzeitig die Heimat mächtiger Vampire und Untoter, was ja ein ziemlicher Gegensatz ist. Also eigentlich sollte man ja davon ausgehen, gerade wenn man so Hexenjäger aus dem Imperium kennt, dass sowas eigentlich nicht existieren sollte. Aber schon vor 1111, als ein großer Warpsteinregen über die Region niederging, wir erinnern uns, Skaven, top, war Sylvania ein trostloses Land. Und mit dem Wirken des Warpsteins wurde dann aber alles noch schlimmer. Denn verdorben durch die Magie des Warpsteins erhoben sich die Toten aus ihren Gräbern und zogen durch die Lande.
Was dann gleichzeitig Fluch, aber auch Segen war. Mit der schwarzen Pest, ausgelöst durch die Skaven, stieg die Zahl der Toten ins Unermessliche und ermöglichte dem Nekromanten Van Hell, diese als untote Kämpfer gegen die Rattenmenschen zu schicken, die nun an die Oberfläche kamen. Van Hells Herrschaft endete jedoch mit seinem Tod durch Verrat. Und die Skaven, geschwächt durch den Abnutzungskrieg, konnten durch Mandrit Skaventöter und die Überlebenden des Imperiums zurückgedrängt werden. Im Gegensatz zum Rest des Imperiums konnte sich Sylvania jedoch nie wieder erholen, da der Einfluss des Warpsteins immer noch so groß war und das sowieso schon trostlose Sylvania zu einem Ort machte, in dem Mutation und Hexerei keine Seltenheit waren. Die Herrschaft der Vampire begann mit Vlad von Karstein, der sich mit Hilfe von Intrigen in die imperiale Familie Drak einschlich und zum Herrscher aufstieg, den Adel mit Vampirismus durchseuchte und die Tochter des ehemaligen Herrschers Isabella zur Frau nahm. Durch die Vampirkriege kamen immer mal wieder andere Karsteins an die Macht, die mal mehr, mal weniger grausam herrschten, jedoch waren sich alle einig, dass sie nicht nur über ein Land der Untoten herrschen wollten, denn es gab immer noch menschliche Bewohner von Sylvania.
Ja, die Situation der Bewohner kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in dem furchtbaren Film Van Helsing, den ich aber trotzdem irgendwie immer gucke, wenn er mal läuft oder wenn ich gerade Langeweile habe. Verstreute Dörfer und Städte, alle im erbärmlichen Zustand, karge Felder, denen die Bewohner gerade das Nötigste abgewinnen können, um zu überleben. Und andere Bewohner des Imperiums würden die Stierländer, wo Sylvania de facto eigentlich dazugehört, als Hinterwäldler und dumm bezeichnen, tummt den Tod gegenüber, aber sie tun ihnen Unrecht. Die Menschen Sylvanias sind schon daran interessiert zu wissen, was im restlichen Imperium passiert, sie sind aber einfach damit beschäftigt zu überleben. Nachts verrammeln sie ihre Häuser, hängen Knoblauch auf und bieten lebende Opfer vor den Toren der Stadt an, damit die Jäger der Nacht sie nicht weiter behelligen.
Und trotz allem, dem Hunger, der Entbehrung, den Gefahren durch Geister, Untote, Ghule und Hexen, verbindet sie eine Sache mit den Menschen des restlichen Imperiums. Die Steuern. Yeah. Einerseits sind es teilweise ihre Vampirherren, die Opfer oder eine Blutsteuer verlangen, wobei sich das von Herrscher zu Herrscher unterscheidet. Mal gibt es eine Steuer, mal verlangen sie Opfer, mal lassen sie die Opfer leben, mal nehmen sie nur Kriminelle etc. Ihr wisst Bescheid. Andererseits wagen sich, wenn auch selten und unregelmäßig, Steuereintreiber des Imperiums mit schwer bewaffneten Eskorten nach Sylvania, um den Menschen dort noch den Spaß am Leben zu nehmen. Ihr Geld. Denn trotz allem gilt Sylvania heutzutage zumindest offiziell als Teil Stirlands. Aber eigentlich auch nur, weil keine andere Provinz Anspruch darauf erhoben hat.
Und damit wären wir am Ende der zweiten Folge über Vampire. Und das wird es auch erstmal mit Vampiren und Untoten im Allgemeinen gewesen sein. Da kommt bestimmt noch mal irgendwas. Aber wir wollen das Ganze ja auch nicht zu sehr strecken und nur einen kurzen Überblick geben. Damit gehen wir jetzt erstmal in die relativ neue Kategorie über, Paul.
Die Seitengasse.
Die Seitengasse. Und ich habe mir überlegt, passend zum Thema, Zombies in der Popkultur. Paul, was fällt dir dazu ein?
Ganz viel. Ich glaube, da sind natürlich erstmal so ein paar Sachen zu klären. Ich glaube, für mich sollte man zuerst klären, reden wir über Zombies, die durch eine Krankheit Zombies geworden sind, oder über Zombies, die durch Nekromantie entstanden sind? Oder beziehungsweise, was finden wir besser?
Ich glaube, da streiten sich ja eh alle drüber, was jetzt eigentlich ein Zombie ist und was nicht. Ist jetzt zum Beispiel, sind die Wütenden aus 28 Days Later, sind das Zombies oder sind es einfach infizierte Menschen? Muss man erst einmal tot gewesen sein, um Zombie zu sein? In der Warhammer-Welt muss ja theoretisch erstmal tot gewesen sein. Andererseits war ich schon auf Konzerten, da liefen Leute rum, würde ich auch als Zombies einstufen.
Ja gut, über Fenty-Zombies sollten wir jetzt vielleicht nicht sprechen. Und vielleicht auch noch mal ein Disclaimer. In der Popkultur, dieses ganze Zombie-Ding hat natürlich einen super rassistischen Ursprung aus der Zeit der Sklaverei in den USA in Bezug auf afrikanische Kultur bei schwarzen Menschen, die dann in den USA leben mussten, ja. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Beschäftigt euch gerne damit. Ich will nicht sagen, deswegen ist Zombie doof. Aber es ist, glaube ich, nett, das mal im Hinterkopf zu haben, sich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt zu haben.
Habe ich übrigens letztens noch, ich weiß nicht, kennst du Rahel Schmitz? Mm-mm. Das ist die Vorsitzende, glaube ich, der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und hat auch Literatur studiert und die ist auch beim Stay Forever Podcast, die macht ganz viel so über Universen in der Popkultur, jetzt zum Beispiel D&D und keine Ahnung was. Und ich habe letztens nämlich auch einen Podcast mit ihr gehört, da ging es auch um Zombies, wo sie auch mit diesem Mythos aufgeräumt hat. Ich krieg's nicht mehr zusammen, von vornherein, sage ich direkt. Es gibt ja dieses Denken, dass Zombie, diese Idee aus dem Voodoo kommen würde, wo sie hat auch gesagt, das ist absoluter Quatsch. Das ist, aus irgendeinem Grund wird das immer wieder wiederholt. Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist einfach irgendwas, was sich mal in der Popkultur verankert hat, wo irgendwelche Pseudowissenschaftler sagen, ja, ja, das kommt aus dem Voodoo und bla bla und mit Drogen, hat nichts miteinander zu tun.
Ja, einfach sich da mal mit ein bisschen auseinandersetzen, ne? Ja, unabhängig davon, für meinen Geschmack würde ich Zombies, glaube ich, man muss da so fein differenzieren. Wenn man durch ein Virus so, sag ich mal, böse wird einfach, ist das für mich kein Zombie. Aber wenn der Virus einen tötet und dann zum Zombie werden lässt, oder wenn man den Virus in sich hat und wenn man stirbt, wird man zum Zombie, also dann, ne, wird man wiedererweckt, dann ist das für mich ein Zombie. Und ich glaube, generell finde ich aber so Virus-Zombies spannender als so, ich lasse Tote aus den Gräbern wieder auferstehen, Zombies. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die meisten modernen Filme diesen Nekromantie-Teil nicht so haben und man deswegen dann nur so altbackenen Kram im Kopf hat.
Dass Zombies irgendwie durch Zauberei oder irgendwas Ähnliches wieder erweckt werden, das ist ja sowieso weg. Es ist ja immer eine Krankheit, egal ob es jetzt langsame oder schnelle Zombies sind. Bei Tag der lebenden Toten, hier, wie hieß der allererste?
Ein Zombie hing am Glockenseil.
Nee, das ist der italienische. Nee, ich meine hier den Schwarz-Weiß. War es Dawn of the Dead? Nee. Da ist das schon fast wie ein Warhammer, wo ich mich auch frage, wurde das vielleicht als Vorlage genommen? Weil da ist es ja so, dass ein Meteor zu nah an der Erde vorbeifliegt und durch die Strahlung die Toten wieder auferstehen.
Stimmt. Ja. Also so oder so kann ich auch gleich mal direkt sagen, was mich super doll an modernen Zombie-Medien nervt, dass es irgendwann nur noch darum geht, ja, nicht der Zombie-Virus ist das Problem,
sondern der
sondern
Mensch.
Die Menschen. Ja,
genau,
exakt. Oh, Digga, halt's Maul, ja, wir wissen doch, dass Menschen scheiße sind. Das brauche ich nicht in jedem Zombie-Film neu zu sehen. Und dann immer dieses, ja, wir beschäftigen uns gar nicht damit, woher kommt das eigentlich, wer hat das gemacht oder gibt's eine Lösung damit? Das war eine Zeit lang mal ganz witzig, aber mittlerweile hätte ich schon gern mal wieder ein bisschen Tiefe in eine andere Richtung, die nicht nur darum geht, ja, Menschen sind kacke. Mein Gott, das sehe ich jeden Tag in den Nachrichten.
Also früher in den Filmen war es ja auch eine teilweise Kapitalismuskritik. Hier mit Menschen verschanzen sich in der Mall etc. Und die Leute, die Zombies versuchen in diese Mall reinzukommen. Ja, knick, knack. Die Leute wollen wie Zombies in die Mall rennen. Aber da war halt trotzdem, waren die Zombies die Bedrohung. Und mittlerweile ist es halt so, die Zombies sind halt Teil der Welt. Aber eigentlich gibt's Menschenstämme und die bekriegen sich dann untereinander wegen irgendwelcher politischen Sachen, wo ich mir auch denke, okay, so schlimm können die Zombies ja scheinbar nicht sein, wenn ihr immer noch Zeit habt, euch darüber Gedanken zu machen. Es war halt echt cool eine Zeit lang, auch mit denen, ich weiß nicht, hast du die gespielt, die Telltale-Spiele?
Nee.
Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, das war in Episoden aufgebaut und in der zweiten Episode wirst du auf eine Farm aufgenommen von Überlebenden und dann stellst du raus, Spoiler für ein ewig altes Spiel, das sind Kannibalen. Und so, das war schon cool und das war auch so ein What the fuck Moment, aber irgendwann hört es halt auch auf. Aber wie ich ja schon letztes Mal, glaube ich, gesagt habe, allgemein in Horrormedien, also nicht jedes Monster muss für irgendeine Kritik am System stehen. Manchmal will ich auch einfach nur, dass Leute Angst haben vor Monstern.
Safe.
Ja. Aber bei mir ist es mit schnellen und langsamen Zombies, wenn die ganze Welt schon zombifiziert ist, dann finde ich die langsamen Zombies cooler. Dann ist es egal, wie schnell die sind. Man kann denen einfach nicht entkommen, weil die sind überall. Bei Shaun of the Dead, da musste ich so lachen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wo sie einfach durch diese Zombies durchlaufen, die halt langsam sind und die halt einfach auch nur zur Seite schubsen.
Ja.
Weil es ist halt, als würde man Rentner umschubsen.
Ja. Ja, ich finde halt, ich glaube, ich finde schnelle bisschen logischer und finde, es gibt auch so ein Medium mehr Dynamik. Wo ich nicht so mitgehe, ist, wenn die dann so unterschiedliche Klassen haben. Also es gab's ja so bei Left 4 Dead oder so, wo ich denke, naja, also das ist halt ein Zombie-Virus und dann werden halt alle Zombies. So, da wird niemand irgendwie anders. Bei Resident Evil ist es ja noch ganz gut erklärt, dass es halt dann andere Viren gibt, die dann anders machen.
Ja, und aber Resident Evil ist halt eh, also cheesy bis zum geht nicht mehr.
Safe, safe. Aber ich habe alle Filme zu Hause auf DVD, also.
Ja, das stimmt, da haben wir ja schon mal drüber geredet, das konnten da, als ich bei dir war, da war ich ja perplex.
Ja, ich finde es ganz okay, wenn es jetzt so wie im neuen 28 Years Later, da ist es ja so, dass es manche gibt, die so Alphas sind.
Ja, ja, ich habe den letzten Sau geguckt.
Das also, die sich einfach so besser durchsetzen können. Okay, kann ich noch mitgehen irgendwie.
Das hat für mich irgendwie aber auch nichts mehr mit, also ich fand den Film cool, ich fand auch die Viecher cool, aber das hatte nicht mehr viel mit Zombies für mich gemein. Also
nein, im Endeffekt ist es halt ein mutierter Tollwut-Virus so, ne?
Ja, ja.
Also, was ich noch ganz cool finde, das sind aber definitiv keine Zombies, aber es gibt so einen Comic, der heißt Crossed von Garth Ennis. Der hat auch Punisher-Comics geschrieben. Der ist jetzt nicht so bekannt dafür, viel Tiefe in seine Comics reinzuhauen. Und der Zeichenstil ist auch immer nicht so der allergeilste. Aber der ist halt super brutal. Und bei Crossed geht's darum, das ist sozusagen wie eine Zombie-Apokalypse. Aber es hat sich ein Virus verbreitet. Da kriegen die Leute auf der Stirn so ein ekliges, pockennarbiges Wundending, was aussieht wie ein Kreuz. Und deswegen heißt es Crossed. Und die Leute werden, im Prinzip kommt nur das Schlechte in denen raus. Die werden sehr animalisch, aber sind noch so, dass sie reden können und so. Aber eigentlich fluchen sie die ganze Zeit nur und ja, vergedingsen und morden und fressen und so. Und das ist einfach nochmal super brutal, dass jetzt diesem ganzen Zombie-Ding nochmal so eine richtig krasse Krone auf. Also wer das mal lesen will.
Klingt so ein bisschen wie, wie hieß er denn, dieser Terrorfilm, wo auch mehr so ein Wutvirus ausbricht, aber die Leute werden halt nicht so wie in 28 Days, Weeks, Years Later so Zombies, sondern die lassen ihre animalischen Instinkte einfach raus und es gibt einfach so Blutorgien und alle rasten aus und ach, wie hieß er denn nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber klingt so ein bisschen danach.
Ja, auch interessanter Fun Fact am Rande. Damals, als überlegt wurde, die Walking Dead Serie zu machen als Serie, haben die MacherInnen verschiedene Comics als Vorlage gehabt. Und The Walking Dead ist ja auch ein Comic. Und es war auch im Gespräch, den Comic Crossed als Serie zu verfilmen. Da wurde sich dann aber entgegen entschieden, weil der halt zu brutal ist. Aber das noch so als Side-Fact zu diesem Comic. Also, ja, ist interessant. Und zu Walking Dead, boah, ich habe das damals geguckt, aber ich finde es eigentlich so scheiße. Ich kann da gar nichts mehr mit anfangen und dann die 1000 Spin-Offs, also boah.
Ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen und das war aber schon der Zeitpunkt, wo erstens Zombies wahnsinnig ausgelutscht waren für mich und zweitens halt das eben so groß anfing mit das eigentliche Monster ist der Mensch und dann war ich so, gebe ich mir jetzt wirklich nicht irgendwie 20 Staffeln lang, wo mir dann auch noch gesagt wird, ja, Staffel 1 ist gut, Staffel 2 scheiße, Staffel 3 okay, Staffel 4 dann wieder gut, Staffel 5 scheiße. Also da habe ich halt Besseres zu tun in meiner Zeit.
Auf jeden Fall. Aber ich muss auch andererseits sagen, um nochmal drauf zurückzukommen, wenn es um Fantasy geht, finde ich, glaube ich, klassische langsame Zombies, die auch so beschworen werden, cooler. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es bei Warhammer Fantasy, dass die Zombies so wären wie bei 28 Days Later, ja, das wäre ganz seltsam.
Bewegungsprofil von 10 Zoll pro Zug rennen auf dich zu.
Ja, nee, also.
Ah, ich meinte übrigens The Sadness, den Film.
Ah, ja.
Im Fantasy-Bereich finde ich auch klassische Zombies, glaube ich, besser. Ist jetzt aber auch nicht so, als hätte ich schon mal was Fantasy-mäßiges gelesen, wo es schnelle Zombies gab, aber nee.
Kann man bestimmt auch cool umsetzen, ne? Also.
Ja, aber die Zombies in Warhammer Fantasy sind ja einfach nur dazu da, um viele zu sein, zu blockieren und einfach, man schlachtet 20 ab und es stehen noch weitere 100 dahinter und die Hälfte steht auch wieder auf und so. Ja. Da müssen die nicht auch noch schnell sein. Dafür gibt's die Gruftghule.
Safe. Und was ich super witzig fand damals in diesem Film World War Z, der war jetzt auch nicht so super, aber dass dann die Info war, ja, es gibt einen Staat, der das überlebt hat, Nordkorea, weil sie haben einfach allen Bewohnern die Zähne gezogen.
Ach, kam das davor?
Ja, fand ich super witzig. Ist halt total konsequent.
Macht aber trotzdem keinen Sinn. Also, wenn es über Blut übertragen wird. Muss ja nicht gebissen werden unbedingt.
Ja, klar. Aber das fand ich auf jeden Fall lustig. Das war eine witzige Idee, die sie da eingebaut haben.
Ja, wo wir über Dreiecken wieder bei Warhammer sind, weil World War Z hat ja ein Spiel bekommen. Und auf der Engine des Spiels basiert Space Marine 2. Ja. Mm. The more you know.
Wusch. Du. Ja. Aber sonst? Ja.
Nö. Also ich mag Zombies. Mittlerweile hätte ich wieder Lust auf mal so einen richtig klassischen Zombie-Film. Einfach in modern. Mit so langsamen Zombies. Wenn sie die Bedrohungssituation gut aufbauen. Schnelle Zombies. Ja. Ist halt das gleiche Ding wie bei langsamen Zombies. Gab's halt sehr lange und jetzt ist es ausgelutscht.
Ja, voll.
Und bitte kein Mensch mehr als wahres Monster. Einfach mal die Zombies mal wieder die Bedrohung sein lassen.
Ja, und vielleicht dann auch mal wirklich irgendwie, dass der Film mehr darum geht, wo kommt das Ding eigentlich her, wer hat das gemacht, wie ist das ausgebrochen oder auch, wie wird das bekämpft, wie wird das versucht einzudämmen. Da kann man ja jetzt auch aus den Erfahrungen von Corona irgendwie ganz viel mitmachen eigentlich.
Ja, total. Gibt sogar, also irgendein Film, der kam sogar zur Corona-Zeit raus. Und da geht es auch darum, dass jemand, ich glaube, sogar während der Corona-Zeit in seinem Apartment hockt und draußen ist eine Zombie-Apokalypse.
Ah ja, ist das dann, wo es noch einen Nachbarn gibt, gegenüber im Hochhaus und dann nehmen die so einen Kontakt miteinander auf?
Ja, es kann gut sein. Ich habe den nicht gesehen, aber das ist dann auch irgendwie, dass er auf seinen Balkon rausgeht und dann halt sieht, dass da draußen Zombies sind und sich die ganze Zeit nur in seiner Wohnung aufhalten muss. Und ich meine, der wäre zu Corona-Zeiten rausgekommen.
Ja, erinnere ich mich dran. Ja, cooles Thema auf jeden Fall, kann man viel mit anfangen. Aber wie immer, Hollywood verkackt halt an allen Enden.
Ja.
Bleibt ja nicht aus, ne?
Das sowieso. Deswegen auch mal kleinere Filme gucken. YouTube-Horrorfilme gibt's auch sehr viele sehr gute Kurzfilme.
Oder kauft euch coole Comics, hört irgendwelche spannenden Hörbücher oder lest Bücher. Es gibt viel zu entdecken.
Ja. Hatte auch noch eine Idee. Ich habe mal eine Hörbuchreihe gehört über so eine Zombie-Welt. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her oder so. Ich weiß aber nicht mehr von wem und ich weiß nicht, wie sie hieß. Deswegen dachte ich mir, erwähne ich es gar nicht.
Ja, danke für den Tipp, Jeremy. Ja. Gut, ich glaube, dann soll es das gewesen sein heute mit unserer Seitengasse. Türe zu, wir schreiten wieder zurück in die Hauptgassen des Altdorfer Herolds.
Ja, mit einer großen Ankündigung.
Genau. Wir sind ja seit unserem Bestehen hier immer auf dem Spotify-Kanal vom Beim Imperator Nichts Neues mit erschienen und konnten deren kostbare Sendezeit mitnutzen. Nun sind wir unseren Kinderschuhen entwachsen und werden zukünftig über einen eigenen Spotify-Kanal ausgestrahlt. Ab nächsten Monat, Februar 2026, findet ihr uns auf unserem eigenen Spotify-Kanal Altdorfer Herold und wir werden nicht mehr hier bei BIN ausgestrahlt. Vielen lieben Dank an die Jungs vom Podcast. Wir bleiben uns natürlich mega verbunden, das bleibt ja nicht aus. Dadurch werden wir aber mehr Sendezeit haben und wir werden versuchen, für euch mehr Folgen im Monat Altdorfer Herold rauszubringen. Vielleicht auch mal mit mehr Sonderfolgen, irgendwelchen Specials und so. Seid gespannt. Wir freuen uns, wir versuchen unser Bestes.
Genau. Der Plan ist ja, also das ist ja eigentlich das ganze Ding, warum wir das eigene machen, ist einfach, damit wir mehr Folgen raushauen können. Und wir haben da ja auch schon Ideen. Es geht weiter mit den Völkerfolgen, aber wir würden halt gerne auch noch mal was nebenbei machen. Einfach über Themen aus Old World, Warhammer Fantasy, die uns interessieren. Wir haben da zum Beispiel Buchbesprechungen im Kopf. Oder auch einfach mal, wenn jemand eine halbe Stunde Lust hat, über irgendein Thema aus der Old World zu reden, das ihn interessiert, dass man das einfach machen kann. Das ist der große Grund und wir freuen uns da auch schon drauf. Wir können da noch nicht sagen, wann welche Kategorie regelmäßig kommt. Das müssen wir erstmal evaluieren, aber da wird es auf jeden Fall mal mehr als eine Folge im Monat geben. Und genau. Also ich denke, es wird bestimmt den Anfang machen oder einer der Anfänge, eine Spezialfolge über die große Old-World-Schlacht, die der Nico und ich machen. Und dann gucken wir mal weiter.
Und auf welchen Kanälen oder Podcast-Plattformen kann man uns dann zukünftig alles hören?
Also, wir haben jetzt erstmal kurz überschlagen. Das wäre dann wahrscheinlich Apple Podcast, Spotify, Deezer und Podcast Addict für die Leute, die keine Lust haben, sich irgendwo ein Abo ans Bein zu binden oder die Folgen auch gerne runterladen würden. Ja.
Ja, wir hoffen, das klappt alles so. Verzeiht uns, wenn das da am Anfang noch irgendwie ein bisschen Schluck aufgibt. Und dann hört uns, wo ihr wollt, folgt uns rein und wir freuen uns auf euch.
Auf jeden Fall. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe richtig Bock, über auch mal was abseits von Völkern zu reden.
Safe.
Das wird richtig spaßig. Selbst wenn ich einfach nur eine Stunde lang über Clanratten rede. Egal.
Ja, was anderes ist ja auch nicht zu erwarten bei dir.
Ach, ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt Wuppertal bei Warhammer Fantasy, offiziell. Das ist ein Teil von Avaland, glaube ich. Vielleicht muss ich mir da auch noch mal eine kleine imperiale Garde aufbauen.
Und wenn alles nach Plan läuft, dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit der Sonderfolge zu dem großen Match Jeremy-Nico und einer Völkerfolge zu den Zwergen. Die müssen ja auch endlich mal drankommen. Aber ich gebe hier keine Versprechungen ab. Es kann alles anders kommen. Ihr wisst es. Seid einfach gespannt. So oder so wird es bestimmt eine interessante Folge.
Ja. Also, wie gesagt, ärgert euch nicht. Am Anfang wird es bestimmt ein bisschen holprig, bis wir uns da mal ein bisschen gefunden haben, wie wir was machen. Aber wir geben unser Bestes, dass wir mal ein bisschen mehr Output haben.
Alright. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wie immer, kommentiert gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, Kritik, Anregungen etc. Folgt uns bei Instagram, Alt of a Herold Podcast. Folgt den Jungs vom Bin bei Spotify. Folgt uns am nächsten Monat auf unseren anderen Podcast-Kanälen. Und dann ist das Einzige, was noch zu machen ist, ein Song für unsere Playlist. Und ich wette, Jeremy hat wieder nicht dran gedacht.
Doch, ich habe dran gedacht.
Oha.
Jetzt muss ich nur noch mein Handy finden.
Aber jetzt sag nicht, es ist Zombie von den Cranberries.
Nein, aber ich habe kurz überlegt. Nein, ich habe, also ich finde gerade mein Handy nicht, deswegen kann ich nicht nachgucken. Aber vom Witcher 3 Soundtrack Silver for the Monsters. Und entschuldigt, wenn ich gerade den Artist nicht weiß, aber den kriegt man raus. Und du, Paul?
Ich habe, oh, das ist so ein langer Titel, The Death March of a Thousand Mournful Shadows von Erythrite Throne. Ich dachte, Zombies, ne? Kommt ein Zombie-Song.
Ja, ist ja auch ein kurzer, knackiger Songtitel, kann man sich gut merken. Also.
Ihr findet ihn wie immer in unserer Playlist Hellebahn und Höllenglocken auf Spotify verfügbar. Speichert euch den ab, hört das gerne beim Zocken, ist es wundervoll.
Auch ohne meinen Schrumpelpunk. Rumpelpunk, nicht Schrumpelpunk.
Schrumpelig wahrscheinlich auch. Ja. Damit verabschiede ich mich in die Nacht, in den Tag, wann immer ihr uns auch hört. Und habt einen guten Start ins neue Jahr 2026, auch wenn es wirklich wie immer so beschissen angefangen ist. Macht das Beste draus, Freunde.
Ja, auch von mir einen schönen neuen oder einen schönen Start ins Jahr 2026. Und es wird nur schlimmer. Also bleibt dran. Tschüss.
Ciao.